Roger Nelson hat ja vorhin präsentiert und der hat da Teiler des Chardin zitiert. Wir sind am Ende des Zeitalters der Nationen und jetzt müssen wir anfangen, die Erde aufzubauen. Und ich denke, wenn wir dahin kommen wollen, brauchen wir Paradigmenwandel, und zwar in allen Bereichen menschlicher Aktivität, im Bereich Wissenschaft, Medizin, Bildung, internationale Beziehungen oder auch im Bereich Umwelt. Lineare Progression, ich glaube, das reicht nicht mehr, um die Beschleunigung der Bedrohungen für die Menschheit, die Erde, zu stoppen. Die Mechanismen für den Paradigmenwandel müssen wir untersuchen. Bewegung von weg von unendlichen Wiederholungen der destruktiven, begrenzenden Mustern, Verhaltensmustern, das ist etwas, was auch ganz wichtig ist für die Bindung zwischen Patient und Therapeut in der Psychotherapie. Diese intime Beziehung scheint ein Katalyst zu sein für tiefgreifenden Wandel in der Erfahrung des Selbst in Bezug zum anderen und des Selbst in Bezug zur Welt. Diese Veränderungen sind gut, nicht nur für das Individuum, sondern kann auch Hinweise darauf geben, wie solche Transformationen, solcher Wandel auf höherer gesellschaftlicher Ebene stattfinden kann. In den letzten 30 Jahren hat es viele Studien gegeben, die versuchten zu bestimmen, welche Art Psychotherapie die besten positiven Ergebnisse für Patienten zeitigt. Und in Studie auf der Studie, eine Überraschung für viele, hat sich gezeigt, dass der wichtigste Faktor für positiven Wandel bei allen Formen der Therapie, egal welche Technik, egal welche Theorie, die Qualität, es ist die Qualität der Bindung zwischen Patient und Therapeut, also die Beziehung. Eine Taskforce der American Psychological Association hat 2006 sogar vorgeschlagen, dass die Persönlichkeit des Therapeuten ein wichtiger Faktor war im positiven Ergebnis. Eine große Enttäuschung, oder? Für diejenigen, die ihre Theorie über alle anderen erheben wollen. Und für diejenigen, die eine ganz klare, leicht definierbare Beziehung wollen zwischen Technik und persönlicher Veränderung. Also sozusagen der Ansatz des Kfz-Mechanikers zur Bewältigung von Krankheiten. Der Katalyst für psychologischen Wandel scheint dort zu sitzen, wo wir die Quantentheorie haben, eher als in der klassischen Theorie. Persönlicher Wandel ist ein Phänomen, das sich linearen Modellen von Erwartung und Vorhersehbarkeit entzieht. Es fängt schon in der Kindheit an, mit der psychologischen Geburt. Es erfordert eine Beteiligung im intersubjektiven Raum, wo die Grenzen zwischen dem Selbst und dem anderen unbestimmt sind und wo das Unbewusste viel wichtiger zu sein scheint als bewusste Anstrengung oder verbale Analyse. Tiefe und dauerhafte Veränderungen in den Mustern einer Person, im Gedanken, im Verhalten, im Selbstbild, das ist so schwierig für die meisten zu erreichen, dass es fast schon abnormal, paranormal zu sein scheint. Möglich ist den meisten Menschen nicht, ihre eigene Geschichte linear zu bewerten. Das ist praktisch für die meisten ein Wunder, wenn sie es denn schaffen, abzunehmen oder das Rauchen aufzugeben oder mehr Selbstbewusstsein zu erlangen, Depressionen zu überwinden oder sich aus schlechten Beziehungen zu lösen oder selbstzerstörerisches Verhalten aufzugeben. Oder wenn man sich das vornimmt für das neue Jahr. Ich meine, wie lange bleibt man dabei? Wie lange hält man sich daran, an das neue erwünschte Verhalten? Vielleicht bis zum 10. Januar, vielleicht bis zum 1. Februar, wie lange schafft man das? Oder wenn man mal einen Workshop besucht hat am Wochenende, der eigentlich inspirieren sollte, der einen kreativ machen sollte. Also normalerweise ist man schon Mittwoch darauf wieder bei den alten Verhaltensweisen. Oder nach dem 11. September in Amerika, da schien es so zu sein, dass alle Amerikaner beieinander standen und zusammenarbeiten wollten, ein besseres Verständnis entwickeln wollten, global zusammenarbeiten wollten und sich auch sonst gut fühlen wollten. Ich meine, wir wissen ja, wie lange das gedauert hat. Wirklicher Paradigmenwandel. Wie kann man den internalisieren, verstoffwechseln, integrieren in eine neue Stufe des Seins? Individuell oder auf kollektiver Ebene? Was können wir lernen von dieser Bindung zwischen Patient und Therapeut? Was können wir lernen davon, welche Elemente helfen den Menschen, ihr Potenzial zu realisieren oder zu materialisieren? Das ist eine ähnliche Frage, wie wir sich auch in der modernen Physik stellen. Wie also navigieren wir die Transition, den Übergang, die Schnittstelle zwischen den nicht-lokalen Erscheinungen, wo Raum und Zeit ohne Maß sind, wo Möglichkeit und Potenzial reichlich vorhanden sind und wo Subjekt-Objekt-Grenzen nicht vorhanden sind? Und auf der anderen Seite, dass die Materie im lokalen Bereich, im linearen Bereich, im alltäglichen, in der Erfahrung von Zeit und Raum und dem abgetrennten Selbst. Wie ergreifen wir die Welle der Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit und führen sie in unsere täglichen Gedanken und Aktivitäten, sodass wir hinausgehen können über die Erfahrung, die eine recht begrenzte weltliche Existenz zu sein scheint? Ich möchte diese Fragen untersuchen aus der Perspektive des intersubjektiven Feldes, das sich herausbildet von und was die Interaktion zwischen Patienten und Therapeut durchdringen. Ein Feld, was eine Brutstätte zu sein scheint für Elemente des Wandels, der Transformation. Dieses Feld, das enthält vielleicht einen Raum zwischen zwei Menschen, aber es ist ein Raum ohne lineares Maß, wird durch die Subjektivitäten, die Bewusstseine von beiden Menschen im Prozess der Psychotherapie beinhaltet. Interpretationen und spezifische Techniken sind schon ein wichtiges Gerüst, aber es scheint so zu sein, dass tatsächliche Veränderung sich herausbildet in einem Feld der Verbundenheit. Die klassische analytische Begriff des Selbst als verkapselte Entität wird jetzt aufgegeben. Das Konzept der Intersubjektivität in der Psychoanalyse und der Psychotherapie, das hat zu einer Neuformulierung geführt, einer Neuformulierung dessen, wie das Selbst, die Selbst im Raum zusammen agieren und wie das individuelle Unbewusste nicht ganz in einem Individuum selbst gefangen ist. Das intersubjektive Feld, was geschaffen wird vom Patienten und dem Therapeuten, das geht hinaus über eine logische Aufsummierung der expliziten Kommunikation. Dieses Feld, das wird ein aktiver Teil der Therapie und führt zur stetigen Entfaltung von Momenten der Möglichkeiten, die vom Patienten, vom Therapeuten und dem Feld selbst gebildet wird, wenn es dann entsteht und auch die gegenseitige Interaktion beeinflusst, sowohl im bewussten als auch im unbewussten Bereich. Das Feld, das erweitert den Beobachtungsbereich über das hinaus, was der Patient oder der Therapeut einzeln möglich machen könnten. Die Therapeut-Patient-Beziehung kann als poetische Parallele zur Beobachter-Beobachteter-Beziehung in der Quantentheorie gesehen werden. Der Therapeut und der Patient beide beobachten und werden beobachtet und beeinflussen und verändern einander. Analogien, die ich hier ziehen möchte zwischen Psychotherapie, dem menschlichen Geist und der Quantenphysik, die sind rein metaphorisch zu betrachten. Die dürfen nicht als wissenschaftliche Tatsache betrachtet werden oder als Statement. Also dafür bin ich gar nicht qualifiziert. Bitte beachten Sie das. Und bitte beachten Sie auch, dass es Niels Bohr war, der Physiker, der eine Parallele gezogen hat zwischen der Unmöglichkeit der Abgrenzung zwischen physischen Phänomenen und ihrer Beobachtung und der Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt in der Psychologie. Wir wollen den Prozess beleuchten, mit Hilfe dessen substanzielle Veränderungen in persönlichen Paradigmen und Perspektiven stattfinden. Und deswegen möchte ich mich auf zwei Paradoxa der menschlichen Erfahrung konzentrieren, die im intersubjektiven Feld der Psychotherapie wirklich eine Rolle spielen. Das erste wäre das Paradox der Gleichzeitigkeit, der Kontinuität und der Diskontinuität des Selbst. Wir können uns selbst an einem gewissen Zeitpunkt in der linearen Geschichte unseres Lebens reflektieren, einer Geschichte, die eine identifizierbare Kontinuität vom Selbst von der Kindheit bis heute aufzeigt. Oder wir können uns in jedem Moment erfahren, bei der Geburt oder beim Entstehen eines neuen Selbst aus der Leere heraus, wie die Buddhisten es nennen. Man könnte sich Partikel vorstellen, die sich herausbilden aus einem unformulierten Quantum, einer Quantenwolke der Möglichkeiten. Ein tibetischer buddhistischer Lama hat einmal gesagt, wir kommen ständig aus der Leere und springen hinein in die Gegenwart, in den Moment. Und im tibetischen Buddhismus, da gibt es 9 Bardos. Und Bardos, das sind so Zwischenzustände. Normalerweise ist das ein Zustand oder ein Raum zwischen Inkarnationen, aber das bezieht sich auch auf eine Lücke oder einen Raum zwischen einem beobachtbaren Moment in der Existenz. Der 8. Bardo ist das des jetzigen Moments. was ist der jetzige Moment, der momentane Moment? Wer sind wir in diesem Moment? Das Thema dieses Bardos, das können wir über Meditation besser erfahren, indem wir meditieren über die Schwingungen zwischen der Kontinuität und der Diskontinuität des Selbst. Es ist die Schwingung, wenn die schnell genug wird, dann kann man sie erfahren, und zwar gleichzeitig erfahren. Stellen wir uns das mal so vor, wenn wir Fotos von uns selbst anschauen, erst als Baby, dann vielleicht im Alter von 15 oder 12 Jahren und so weiter und so fort, dann fühlen wir zuerst die Kontinuität unserer Existenz. Also wir können das spüren, wir können uns selbst hier spüren und wie wir uns verändert haben. Wenn wir die gleichen Fotos anschauen und uns das Bewusstsein klar machen, dass wir nicht nur ganz anders sind im Alter von 15 oder 12 als jetzt, sondern wenn wir dann weitermachen und weiterhin in die Zeit zwischen den verschiedenen Selbst reduzieren, also von vor einem Jahr oder vor einem Monat, einer Woche oder vor einer Stunde oder vor einer Minute, dann sieht man diese Lücken zwischen den diskreten Selbst. Und das wird immer kleiner, bis man dann erkennt, dass man ein Gefühl dafür bekommt, dass jetzt in diesem Moment man ganz anders ist als der Person von vor einem Moment. Wir kommen also wirklich aus der Leere und springen hinein in den momentanen Moment. Das ist also praktisch eine Wippe des Selbst. Das ist kontinuierlich und auch nicht kontinuierlich. Und wie wir uns da empfinden, das bestimmt eigentlich die Erfahrung unseres Lebens und unsere Möglichkeit, uns selbst tief zu verändern, auf tiefer Ebene. Eine feste, kontinuierliche Identität, ein gewisser Aspekt davon muss destabilisiert oder sogar zerstört werden, damit tiefe Veränderungen stattfinden können. Je fester wir verhaftet sind in unseren linearen Geschichten und Identitäten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein wirklicher Paradigmenwandel stattfinden wird. Es ist leicht, das in den globalen und politischen und religiösen Konflikten von heute zu erkennen. Das zweite Paradox, auf das ich mich konzentrieren möchte, ist, dass wir existieren und zwar als separate und untrennbar verbundene Selbst. Wir können sehen, dass wir getrennt sind, separat sind, und wir wissen, dass wir von anderen getrennt sind. Das formt unser Leben und trotzdem sind wir fundamental verbunden. Nicht nur im Sinne der nicht lokalen Natur unseres Bewusstseins, sondern auch in spezifischen Aspekten unserer Entwicklung und Physiologie. Ironischerweise ist unsere gesunde Entwicklung in unabhängige Selbst abhängig von einer psychologischen Reise, die beginnt mit dem unauflösbaren System der Matrix von Mutter und Kind. Das wird dann gefolgt durch die gegenseitige Beeinflussung und das Verschwimmen der Subjekt-Objekt-Grenzen, die es in jeder folgenden Beziehung gibt. Wir können als Individuum nur wachsen in einer Beziehung mit einem anderen. Auch ein Einsiedler, auch ein Mönch bezieht sich auf einen anderen in der Form des Göttlichen, des Gottes oder des Kosmos. Ich denke, dass die psychotherapeutische Bindung eine Annäherung der beiden Seiten, jedes dieser Paradoxa, sich annähern lässt, die normalerweise in unserer Erfahrung oder in unserem Bewusstsein getrennter sind. Wenn wir einen guten Bindung haben zwischen Therapeut und Patient, dann scheint es eine Bewegung hin zu einer Integration dieser beiden Komponenten zu geben, dieser Komplementaritäten, der Kontinuität, der Diskontinuität und der Getrenntheit und der Verbundenheit. Eine größere Integration und ein größeres Bewusstsein dieser beiden Seiten, das scheint hilfreich zu sein für einen Paradigmenwandel. Das heißt, ich beginne also mit dem Paradoxon der Kontinuität und der Diskontinuität des Selbst. Wir wissen, dass es hier eine starke Diskontinuität gibt zwischen dem, was wir bewusst erfassen können oder visualisieren können über unsere physische Umwelt und das, was die moderne Physik uns über die darunterliegende Eigenart sagt. Das Gleiche gilt für das Individuum, was gesehen werden kann, was analysiert werden kann, darüber, wie wir zu dem entwickeln, wer wir sind, warum wir manche Probleme haben, andere wiederum nicht, was uns also formt, das ist nur ein ganz kleines Teil des eigentlichen Puzzles, des Selbst. Zum Beispiel, jüngste Ergebnisse in der Wissenschaft zeigen uns, dass die visuelle Perzeption des Selbst bedingt, dass unsere Augen 10 Millionen Bits Informationen pro Sekunde verarbeiten und nur 16 davon können wirklich bewusst wahrgenommen werden. Da gibt es wirklich eine ungesehene Realität, die uns ständig beeinflusst und formt. Bewusstsein, so wie ich es verwende, beinhaltet bewusste und unbewusste Prozesse. Das heißt, alles, was was wirklich in unserer Bewusstheit ist, in einem Moment, und alles, was auch außerhalb unserer Bewusstheit ist, in jedem Moment. Und ganz klar, das, was außerhalb des bewussten Bewusstheit ist, hat einen größeren Einfluss darauf, wie wir uns selbst erfahren. Wie diskontinuierlich wir wirklich sind, dazu sollten wir die folgenden physiologischen Tatsachen berücksichtigen. Jeden Tag ist es so, dass 50 Milliarden Zellen in unserem Körper kaputt gehen und neu erzeugt werden, also 500.000 Zellen pro Sekunde. Und trotzdem erfahren wir unseren Körper als solide, als fest, als kontinuierlich. Der holländische Kardiologe Pim van Lommel hat einmal etwas gesagt zu Zelldurchsatz. Und er sagt, die Zellenkollaboration, die es ermöglicht, dass die Funktionen in den verschiedenen Zellsystemen kontinuierlich arbeiten, müssen innerhalb von Nanosekunden stattfinden, da so viele Zellen pro Sekunde ersetzt werden müssen. Wegen des Abstandes zwischen den verschiedenen Zellensystemen im Körper, der Geschwindigkeit dieses Informationsaustausches, ja, der muss einfach die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Schneller also, als Signal Eiweiß es alleine schaffen könnten. Das heißt, Kollaboration, also Informationsaustausch, wird neu formuliert und das in Sekundenbruchteilen. Und jede Neuformulierung bietet Möglichkeiten zur Veränderung. In unserem Gehirn haben wir auch Moleküle, die Zellmembranen der Neuronen, und die werden alle 2 Wochen ebenfalls erneuert. Und auf subnuklearem Level haben wir Quarks und Gluonen, die die Neutronen und Protonen unserer Körperzellen ausmachen, und auch sie werden zerstört und neu generiert, und das innerhalb von 10 hoch minus 23 Sekunden. Das ist wirklich ganz erstaunlich, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Möglichkeiten es gibt zur Veränderung, und das auf einfacher, physiologischer, messbarer Ebene. Hinzu kommt die Interaktion dieser physiologischen Veränderungen mit dem noch wenig verstandenen Zusammenspiel des Bewusstseins und dem ungesehenen Input der unbewusst verarbeiteten Informationen. Und dann, wie Bob Dern und Brenda Dunn, die Mitbegründer des Pear Labs, die vorhin schon angesprochen wurden, gesagt haben, dann sollte man noch berücksichtigen, dass es eine Schnittstelle geben mag zwischen dem menschlichen Unbewussten und der größeren Domäne des Unfassbaren, der nicht-materiellen physischen Welt, die durch die Quantentheorie repräsentiert wird. Wenn man das berücksichtigt, dann ist es einfach unmöglich, mit dem Bewusstsein tatsächlich die Enormität der möglichen Interaktionen zwischen unserer ständig sich wandelnden Physiologie, unserem Bewusstsein, unseren Emotionen und der unfassbaren physischen Welt zu begreifen. Psychologische Transformation und Wachstum spiegelt die physiologischen Muster von Zerstörung und Erneuerung wider. Hier brauchen wir die Zerstörung eines bereits etablierten Musters, eine Deorganisierung und Destabilisierung von bestehenden psychischen Strukturen, damit wir dann etwas Neues schaffen können, ein erweitertes Level der Organisation und der Integration. In der Psychotherapie beginnen wir oft mit den Punkten, die wir sehen können, die wir identifizieren können. Wir folgen den Punkten, also den Ereignissen in der Kindheit, den Aspekten der Beziehung einer Person mit den Eltern, und dann ziehen wir Linien zwischen diesen Punkten und verbinden sie mit den schlechten Gedanken, den schlechten Verhaltensweisen und den Mustern, die es verhindern, die diese Person behindern, die Scham oder Selbstablehnung bestärken. Und wenn der Therapeut und der Patient die Aufmerksamkeit darauf lenken und willens sind, in die Räume zwischen den Punkten zu gehen und willens sind, die Möglichkeiten zu sehen, die vielleicht eine Nanosekunde vorher entstanden sind, dann ist das oft unmöglich für Patient und Therapeut. Das intersubjektive Feld scheint ein Katalyst zu sein für solche Öffnungen. In vielen Fällen hat der Therapeut eine Vorstellung vom Patienten. Und das ist tatsächlich eine Störung der tiefst negativen Überzeugung eines Patienten über sich selbst. Das kann schon helfen. Das kann schon helfen, Veränderungen zu bewirken. In der sicheren Umgebung der Therapiesitzung kann der Patient also die frühere kontinuierliche Identität beibehalten und auch das Neue, den neuen Gefühlszustand und das neue Verhalten. Das heißt, der Patient, der kann Destabilisierung und Diskontinuität besser tolerieren, weil er ja weiß, dass der Therapeut ihn zusammenhält in seiner Vorstellung als rekonstruiertes Selbst, was sich gerade neu konstruiert. Die Vorstellung des Therapeuten wird kommuniziert, bewusst und unbewusst. Wilfried Bion hat das auch schon dargestellt. Die Träume der Mutter, die Hoffnungen, die Wünsche, die sie projiziert auf das Baby, beeinflussen natürlich auch die Psyche des Babys. Die Vorstellung des Therapeuten, die Hoffnung für seinen Patienten, kann ebenfalls das Wachstum dieses Patienten fördern oder behindern. Ironischerweise, je mehr wir wissen oder je mehr wir zu wissen meinen über das, was wir sind und wer wir sind, desto schwieriger kann es sein, sich zu ändern. Diejenigen, die mehr Schwierigkeiten haben, Kontinuität der Identität beizubehalten, sind oft diejenigen, die enorm flexibel sind in ihren physischen Systemen. Ein Hinweis darauf ist gefunden worden in Studien von Störungen der multiplen Persönlichkeiten. Das ist ein extremer Zustand von Diskontinuität selbst, wo eine neue Person innerhalb von Sekunden an die Oberfläche kommen kann. In einer Persönlichkeit hat eine Person vielleicht schwere Allergien, in der anderen aber nicht. In einer Persönlichkeit muss ein Patient vielleicht Brillen tragen, in der anderen sieht er perfekt. Sogar die Augenfarbe kann sich von einer Persönlichkeit zur nächsten ändern. Und manchmal ist es ein medizinisches Dilemma, denn eine Persönlichkeit, die braucht vielleicht Diabetesmedikamente, aber eine weitere Persönlichkeit hat überhaupt keine Symptome dieser Erkrankung. Keiner von uns möchte natürlich mehrere Persönlichkeiten in sich tragen, aber dieses Phänomen, das gibt auch Hinweise auf das Potenzial da draußen. Das Potenzial, wenn wir uns einfach bewusst sein bleiben, dass wir kontinuierlich und diskontinuierlich sind im Selbst. Also, wenn man in einer Polarität verhaftet bleibt, das scheint Probleme zu bewirken. Es ist also die Rolle des Therapeuten, zuzuhören, den Kontinuitäten der Geschichte und der Persönlichkeit des Patienten zuzuhören und gleichzeitig auch nach möglichen Öffnungen für Diskontinuitäten zu schauen. Diskontinuitäten im Hinblick auf die fest verhafteten Gedankenmuster und Verteidigungsmuster des Patienten. Im Folgenden ein Beispiel, wo man also die momentane Diskontinuität aufgreift, den Raum zwischen den Punkten, ein Bardo. Das hat hier zu einer Disorganisierung und Neukonstruktion auf einem neuen Level des Funktionierens für einen Patienten geführt. Auch zu neuen Überzeugungen des Patienten über sich und die Welt. Das ist ein Beispiel für die mögliche gegenseitige Penetrierung der Patiententherapeutenfelds durch ein höheres Feld, ein Feld der ungesehenen Realität. Die Psychoanalyse von heute hat eigentlich das Konzept des interaktiven, intersubjektiven Feldes aufgegriffen, untersucht aber nicht den Raum, wo das dyadische intersubjektive Feld besteht, also ob es da einen Zaun gibt um das Feld herum, das Feld, in dem Patient und Therapeut interagieren. Also aus umfassenderer Perspektive könnte man die therapeutische Erfahrung so sehen, dass sie nicht nur durch das erschaffen wird, was zwischen den beiden Personen entsteht, sondern auch durch das Feld, was es durchdringt. Und damit gibt es theoretisch mehr Möglichkeiten einer Transformation. Jetzt zu einem Patienten, den ich Sam nennen möchte. Sam kam zu mir wegen einer schweren Depression. Er wollte sich umbringen nach einer großen Enttäuschung im Job. Er war nur 42 Jahre alt, sah sehr gut aus, war sehr erfolgreich im Bereich Architektur, war praktisch ein Golden Boy, war sehr erfolgreich. Und trotzdem hatte er es nie geschafft, mehr als 2 Monate eine Beziehung zu einer Frau aufzubauen. Die Frauen von Sam, die mussten viel jünger sein, mussten toll aussehen und da kam nie heran. Er hatte ein Mikroskop. Er hatte wenige Freunde, aber auch die fanden es zu schwer, seine festen Ansichten zu manchen Punkten zu ertragen. Und auch ich muss zugeben, dass ich es zuerst sehr schwierig fand, mit ihm zu arbeiten. Seine soziopolitischen Ansichten, die waren so bigott und so verächtlich im Hinblick auf so viele Menschen, auch Frauen, dass es für mich eine echte Herausforderung war, irgendwo ein gewisses Mitgefühl, eine Offenheit gegenüber ihm zu entwickeln. Aber ich merkte, dass Sam die gleiche verächtliche Linse auch auf sich selbst richtete. Aber 42 Jahre alt und doch war sein Leben ihm nichts wert, weil er seine große Vision für sich selbst nicht erfüllt hatte. Er hatte nicht genug Geld, er hatte nicht genug Status und er hatte auch keine perfekte Frau, keine perfekten Kinder. Mir war auch klar, dass die Tatsache, dass er mich ausgesucht hatte, eine Frau, das war nur deswegen, weil ein hochgeachteter männlicher Kollege ihn an mich überwiesen hatte. Aber trotzdem war das eine gewisse Öffnung, eine leichte Öffnung außerhalb seiner Erfahrung. Wir hatten also die die Punkte seiner Kindheit ein paar Monate lang untersucht, aber eigentlich schien sich nichts zu ändern und er schien Widerstand zu leisten. Er widersetzte sich Fragen und Interpretationen, die ich hatte. Das heißt, er blieb also in der Festung seiner Psyche verhaftet. Und eines Tages war ich ein bisschen spät für unsere Sitzung. Ich war spät dran und als er in mein Büro kam, setzte er sich und er hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Er sagte also, ich würde gerne mal wissen, was Sie davon halten. Ich denke, das ist eigentlich nichts wert, dass wir darüber sprechen, aber hören Sie mal zu, was passiert ist. Ich habe auf Sie gewartet und ich hatte diese Tüte M&Ms, die Bonbons. Und um mir die Zeit zu vertreiben, habe ich versucht zu raten, welche Farbe das nächste M&M haben würde, wenn ich es aus der Tüte nehme. Und wissen Sie was? Bis auf eins habe ich alle Farben richtig geraten. Ich meine, das ist nur Zufall, ne? Ich finde das sowieso nicht toll, dieses ganze Neu-Age-Zeug, New-Age und so. Aber es ist doch interessant, oder?
Bei jedem anderen Patienten hätte ich wahrscheinlich genickt und mir dann mal angehört, was kommt. Aber bei Sam dachte ich mir, aha, ja, das war so ungewöhnlich, so ganz anders, als was er sonst erwartete, wie die Welt funktionierte. Und da hatte er dann nochmal aufgehorcht und da wollte ich ihn haben. Also habe ich gesagt, was fanden Sie denn interessant daran? Oh, er sagte, fand ich überhaupt nicht. Also er hat dann ganz schnell abgewehrt. Ich dachte einfach, Sie finden das interessant. Ich dachte, Frauen mögen so ein Zeugs. Ja, okay, dachte ich dann. Ja, das war nett, dass Sie mir das gesagt haben. Aber wissen Sie, wenn das wirklich für Sie überhaupt nicht wichtig wäre, wenn Sie nicht absolut sicher wären, dass es nur reiner Zufall wäre, ja, dann hätten Sie es wohl überhaupt nicht gesagt. Da sagte er, gut, ich habe mich wohl gefragt, ob da was dran ist. Ich meine, meinen Sie, ich habe ein besonderes Talent vielleicht? Da wusste ich, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Ja, ja, denn wenn ich jetzt Sam bestätige, dass er irgendwelche besonderen Fähigkeiten hätten, dann würde ich ja nur das alte Muster bestärken. Dann würde er weiter glauben, dass er nichts taugt, außer wenn er eine Position hat, die über einem einfachen Sterblichen ist. Und ich dachte, den muss ich ein bisschen verunsichern. So sagte ich dann, also ich weiß nicht, aber ich denke, das heißt, dass da doch was ist außerhalb Ihrer normalen Sichtweise, irgendwas, was Sie da fasziniert hat. Ja? Vielleicht befreit Sie das, dass da irgendwas ist, was Sie noch nicht irgendwo einsortiert haben in eine Schublade. Wissen Sie, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als Sie in Ihrer Philosophie haben. Hamlet, hat er gesagt. Ja? Ah ja, okay, hat er genickt. Und dann sagte Sam, also ich will jetzt hier kein Zitat aus der Literatur, also die Geisteswissenschaften am College, das fand ich schrecklich. Also ich möchte das gerne wissenschaftlich erklärt haben. Gut, dann dachte ich, hören wir mal auf mit dem Tauziehen hier und dann haben wir über was anderes gesprochen. Und Sam kam dann auch auf andere Themen zu sprechen. Aber in den nächsten Wochen, da waren noch mehr ungewöhnliche Zufälle oder Sie würden wahrscheinlich Synchronizitäten, kamen in Sams Leben vor. Und jedes Ereignis war irgendwie ungewöhnlich, aber was wirklich erstaunlich war, dass es immer mehr dieser Zufälle gab. Erstmal das korrekte Raten der Farben der M&Ms und Sam hatte damit angefangen, dann sich mit dem Thema zu befassen. Und so hatte er eine gewisse Gestimmtheit und da nahm er andere Zufälle wahr. In den nächsten Sitzungen war er wie ein aufgeregter Schuljunge und hat mir alles Mögliche mitgebracht, was ich mir angucken sollte, ja, was er mir erzählte. Und dann kam wirklich die Mother of All Synchronicities. Also der Superhammer. Erstmal der Hintergrund. Als Sam deprimiert war, da hat er angefangen, vom Leben berühmter Menschen zu lesen. Normalerweise weil es irgendein Militär, weil er sich mit dem identifizieren wollte und vielleicht hätte er dann auch das Gefühl, aha, genauso bin ich, so viel bin ich wert. Sein eigener Vater war ein sehr schwacher Mann und Sam hatte Angst, so wie er zu werden. Irgendwann fing er an, sich für George Washington zu interessieren, insbesondere wegen der militärischen Aktionen. Und dann fand Sam ein Buch, in dem George Washingtons persönliches Tagebuch aufgeführt war. Und da waren auch Gebete drin, die Washington für sich selbst geschrieben hatte, um sich zu trösten und sich zu inspirieren. Sam erzählte mir von seinem liebsten Gebet und ihm war das schon ein bisschen peinlich, denn er sagte, es ist doch ein bisschen schmalzig und viel zu religiös. Aber trotzdem, das taugte für George Washington, der war ja ein hoher Militär und Präsident und dann meinte er, dann taugt es auch für ihn. Und dann hat er mir zitiert, bei mir in der Praxis, was Washington in seinem Monday Morning Prayer schrieb und das zitiere ich und das müssen Sie jetzt einfach auch hören. Auch wenn es ein bisschen langweilig wird. O ewiger und ewig währender Gott, ich wage es, heute Morgen vor dich in deiner göttlichen Majestät zu treten. Ich ersuche dich, meine demütigen und von Herzen kommenden Dankesworte anzunehmen. Es hat dir gefallen, in deiner großen Güte mich zu bewahren und zu schützen vor den Gefahren, denen wir armen Sterblichen begegnen. Und du hast mir süßen und wohligen Schlaf geschenkt, sodass mein Körper erfrischt ist und getröstet ist und die Pflichten des Tages annehmen kann. Ich ersuche dich, mich beschützen und mich an Leib und Seele zu bewahren. Gut, dieses Gebet hatte er entdeckt und Sam war ja so ein Hypo-Macho-Streber. Er hat sich da beworben, wollte auf ein Schiff, das sollte auf eine gefährliche Expedition in der Nähe der Arktik gehen, am Nordpolarkreis. Er war 4 Wochen weg und als er zurückkam, kam er für seine erste Sitzung und da hat er so ein bisschen geheimnisvoll vor sich hingegrinst. Okay, sagst er. Ich muss sagen, dass es da ein paar Dinge gibt, die Logik oder Wissenschaft nicht erklären können. Oh, das hat mich aber fasziniert. Sam erklärte er mir. Bevor er nach Amerika zurückkam, machte er einen Abstecher nach Norwegen. Sein zweiter Abend, da war er in einem Dorf nördlich von Oslo, da hat er in einem Restaurant gesessen und da war eine junge Norwegerin und die lud er ein, sich zu ihm zu setzen. Sie studierte Geschichte im Hauptfach und während ihres Gespräches erwähnte sie, dass sie sich gerade mit amerikanischer Geschichte befassten an der Uni. Und jeder der Studenten musste sich eine prominente Figur der amerikanischen Geschichte aussuchen und ein Referat vor der Klasse halten. Und sie hatte sich George Washington ausgesucht. Was für ein Zufall, dachte Sam. Und er erzählte ihr, dass er gerade ein Buch über Washington gelesen hat. Und weil er ja, das hat er gesagt, er wollte ja als sensibler Mann durchgehen, ja, erzählte er ihr, dass er ein Gebet von Washington gefunden hatte, was ihm Halt gab. Und Sam fing dann an, Monday Morning zu rezitieren. Das fing ja an, wie gesagt, und so weiter und so fort. Und ewig währender Gott, ich trete heute vor dich. Und die Frau, und er kam so weit, dann hat die junge Frau ihn unterbrochen und sie übernahm dann einfach. Ja? Also ihr Englisch war nicht gut, aber sie rezitierte den ganzen ersten Teil des Gebets, also den Teil, den Sam auch mir rezitiert hat. Ja, nachdem er das erzählt hatte, sah Sam mich einfach nur an und wir waren beide sprachlos. Ja? Und dann holte Sam Papier und Stift raus und sagte einfach nur, dass wir das nicht überbewerteten, ne? Dass wir das mal ausrechnen sollten. Was sind die Chancen, dass sowas tatsächlich zufällig passieren könnte? Hm? Also sahen wir uns Sams Fragenliste an und haben dann versucht, das Folgende abzuschätzen. Welcher Anteil der Amerikaner kennen aus dem Gedächtnis dieses Monday-Morning-Gebet, Montagsmorgen-Gebet von George Washington? Ich hatte noch nie davon gehört. Von diesen Amerikanern, welcher Prozentsatz wäre in dieses Dorf bei Oslo geraten? Ja? Und das wäre eine sehr kleine Gruppe. Von dieser mini-kleinen Gruppe, welcher Prozentsatz hätte da in dem gleichen Restaurant gesessen und zur gleichen Zeit wie diese junge Geschichtsstudentin, die da jeden Abend zum Essen hinging. Und dann hatten wir noch zu berücksichtigen, welcher Prozentzahl der Norweger überhaupt wussten, dass George Washington ein Montagmorgengebet hatte. Und von denen, wer könnte dann tatsächlich auch noch einen erheblichen Teil dieses Gebets auf Englisch rezitieren? Also unnötig zu sagen, die Chancen waren konservativ eine Gazillion zu eins, dass das einfach nur per Zufall passieren könnte. Also in den nächsten Monaten waren da noch mehr Ereignisse, die womöglich noch unwahrscheinlicher wären. Also noch mehr Ereignisse dieser wundersamen Natur. Ohne dass das von irgendwas ausgelöst worden wäre, hinterfragte Sam viele Ideen, die er über die Menschen und sich selbst hatte. Und er war als Freiwilliger im Krankenhaus und ich habe überhaupt nichts gesagt, das hatte er sich selbst gedacht. Ja? Und er befreundete sich mit einem älteren Mann, der bei ihm in der Nähe wohnte. Außerdem verliebte er sich in eine Frau, die ganz anders war als alle, in die er sich bisher verliebt hatte. Und er hat auch gar nicht ihren Stammbaum abgecheckt, sie nicht unter das Mikroskop getan. Er wollte ja immer eigentlich selber Kinder haben, aber er meinte, er wollte sich doch fortpflanzen, weil er meinte, er hätte Wichtiges weiterzugeben. Aber die Frau, die er heiratete, die konnte keine Kinder bekommen. Und die Kinder, die sie hatte, die nahm er als seine eigenen an. Das wäre undenkbar gewesen vorher. Gut, man kann sich natürlich nicher sein, aber ich habe mir einfach die Zeit genommen, nochmal nachzufragen, was das mit Sam war und den M&M-Farben. Und er hat mir erlaubt, das zu machen. Und da traten wir in eine gemeinsame Befindlichkeit, Gestimmtheit ein. Und ich denke, das war ein Bruch, eine Diskontinuität im Kontext seiner Persönlichkeitsstruktur. Und diese Diskontinuität hat vielleicht auch dazu geführt, dass da eine neue Resonanz entstand, und zwar mit einem größeren, höheren Feld, das dann wieder mit Sams und meinem Feld interagierte. Und dann schien diese Interaktion unser Feld und Sams Bewusstsein zu erweitern. Und auf einmal waren da Erscheinungen von einer ganzen Reihe von Ereignissen, die immer unwahrscheinlicher wurden. Und das hat ihn so tief bewirkt, als wenn sich da tektonische Platten verschieben würden, sodass die Grundlage seiner Selbstwahrnehmung wirklich auf neue Füße gestellt wurde. So, jetzt komme ich zum zweiten Paradox, das hinter persönlichem Wandel, eigenem Wandel und Wachstum liegt. Das Faktum, dass wir getrennte, aber auch untrennbar verbundene Wesen sind. Wir können ja miteinander verschmelzen und das heißt, dass wir mehr wir selbst werden können. Das wird besonders deutlich in der frühen Entwicklungsphase, die wir mit unserer Mutter oder einer Person, die sich um uns kümmert haben. Oder eben auch in einer guten Patienten-Therapeuten-Beziehung. Auch wenn es da Kontroversen gibt im psychoanalytischen Diskurs, wird doch normalerweise anerkannt, dass in den frühen Wochen der Kindheit ein Zustand der Nichtdifferenzierung, eine Verschmelzung mit der Mutter stattgefunden hat. In der Psychotherapie kümmert man sich ja sehr, was unter der Oberfläche liegt, um die nicht verbalen, unbewussten Prozesse. Und es kann sein, dass gerade diese frühen Schichten der Verschmelzung mit einem Elternteil dann auch bei Patient und Therapeut wieder hervorkommen. Hans Löwald hat etwas Ähnliches gesagt. Er meinte, wir wachsen eigentlich nicht aus diesen Verschmelzungsphasen heraus, sondern daraus entstehen tiefere Schichten in unserer Erfahrung, die auch in unser Erwachsenen Leben hineinreichen. Außer man verteidigt sich sehr stark dagegen. Psychotherapie hinterfragt diese Verteidigungsmechanismen und Patienten und Therapeuten kommen immer wieder in diese Momente der Verschmelzung hinein und unbewusst verarbeitete Elemente des Wandels werden hier wie mit einem Katalysator bewegt. Die werden behandelt und dann passiert etwas. Harold Sills sagt das aus seiner Arbeit mit psychotischen Patienten. Er sagt, für die tiefsten Ebenen der Therapeuten Interaktion. Wenn man die erreichen will, dann muss es so sein, dass Patient und Therapeut einen zeitweiligen Durchbruch der Ego-Grenzen erreichen müssen, die den einen vom anderen trennen. Und dann sagt er, dass der Therapeut mit seinem gesünderen Geist die Patientenkonflikte in seinen oder ihren Kopf nimmt und daran arbeitet. Und in dieser Atmosphäre der Therapie kommt dann diese Bearbeitung zum Patienten zurück. Und zusammen mit der Stärke des Therapeuten. Das erinnert mich an Vögelmütter, die dann eben auch ihre Kleinen füttern. Das ist so ähnlich, die kommen ja vor. Und hier gibt es also ein Interaktionsfeld, das über das gesprochene Wort hinausgeht. Es gibt eine Reihe von Experimenten aus den 70ern und 80ern und die weisen darauf hin, dass ein wandelbewirkendes Potenzial von Fantasien entstehen können in diesem Verschmelzungszustand. Und hier sind sublimale Messages der Einheit möglich. Das wiederum kann auch auf erwachsene Psychopathologien positiv wirken, insbesondere bei schizophrenen Patienten. Sublimale psychodynamische Aktivation nannte man diese Methode. Patienten wurden bestimmten Messages ausgesetzt. Da war ein Tachyskop, das angewandt wurde. Und mit so hohen Geschwindigkeiten, dass einfach nur das Flackern des Lichts bewusst wahrgenommen wurde. In einer Studie war es so, dass schizophrene Patienten sublimal Mommy and I Care, A1 hörten, sahen. Die Control Group bekam eine neutrale Message wie People are walking. Und die Gruppe, wo die Message Mutter und ich sind eins vorgetragen wurde, da waren weniger pathologische Symptome als in der anderen Gruppe. Das wurde bestärkt in folgenden Studien. Medien und auch wenn andere tröstliche Messages kamen, Mutti füttert mich gut, Mutti ist immer bei mir, Mutti ist in mir, Mutti und ich sind das ein und selbe. Also die Ergebnisse waren faszinierend. Nur Mommy and I are one sind eins, war korreliert mit einer Reduktion im pathologischen Denken und bei pathologischen Verhaltensweisen bei Schizophrenen. Die anderen Messages, da war überhaupt kein Unterschied zwischen der Gruppe und der Kontrollgruppe. Und auch keine Veränderung der pathologischen Symptome. Man könnte jetzt sagen, dass die anderen Statements vielleicht trösten, aber trotzdem ein Gefühl der Trennung zwischen Subjekt und Objekt erzeugen. Und wenn die gleichen Reize offen dargestellt wurden, also dass der Proband das bewusst mitbekam, veränderte sich nichts in der Pathologie. Also das Unbewusste scheint tatsächlich ein besseres Vehikel zu sein, um Wandel zu bewirken durch Information. Also der bewusste Geist. Und die Neurowissenschaft unterstützt das. Gehirnscans haben gezeigt, dass die Kommunikation zwischen der rechten Hemisphäre von Müttern und Babys bestimmt, wie Babys ihr Nervensystem regulieren und wie Babys sich selbst als Handlungsträger wahrnehmen. Die rechte Hemisphäre des Gehirns heißt, ist ja auch die Seite der unbewussten, nicht-linearen Verarbeitung. Bindungsmuster an andere, die natürlich auch wichtig sind für die Entwicklung des Selbst, scheinen aus dem nicht-verbalen Zustand der Gestimmtheit hervorzugehen, die mediiert werden von der rechten Gehirnhälfte. Alan Shaw, Neurobiologe, sagt, wenn zwei rechte Hirnhälften gemeinsam in affektiver Synchronizität sind, dann entsteht eine Resonanz, die eine wichtige Rolle in der Gehirnorganisation spielt. Er sagt, die gleiche Resonanz gibt es auch, wenn Patienten und Therapeuten gestimmt sind, eingestimmt sind, aufeinander gestimmt sind, in einer Art und Weise, dass da Veränderungen in der Nervenverschaltung der Patienten in Richtung Regulation angeregt werden. Und geht sogar so weit zu sagen, dass unbewusste Rechtshirneinstimmung oder Gestimmtheit wichtiger ist bei der Veränderung des Patienten als Interpretationen oder eine verbale Analyse. Und ein anderer Neurobiologe und Psychiater, Norman Deutsch, sagt, dass Gehirnscans, die vor oder nach der Psychotherapie durchgeführt wurden, zeigen, dass das Hirn sich dreidimensional umorganisiert während der Behandlung und je besser die Behandlung, desto größer der Wandel. Es sieht so aus, als ob Attunement, also Gestimmtheit zwischen den Menschen, tatsächlich den Veränderungen im Gehirn eine Richtung gibt und dass dies mit einer astronomisch schnellen Geschwindigkeit passiert. Bei der Therapie können Attachment, Bindungserfahrungen umstrukturiert werden, insbesondere auch bei Erlebnissen der Patienten in der Kindheit und das kann auch die neurale Verschaltung im Gehirn verändern. Es ist also nicht überraschend, dass Gesprächstherapie genauso effektiv sein kann wie die Medikation, insbesondere bei der Behandlung von Depression, Panikattacken und Zwangsstörungen. Imaging-Untersuchungen des Gehirns weisen darauf hin, dass Medikation, also Praxil und Effexor sind da Mittel in Amerika, dass diese Wirkungen auch mit Psychotherapie zu erreichen sind, aber bei der Psychotherapie gibt es keine Nebenwirkungen. Ja, im intersubjektiven Bereich ist es nichts eine Einbahnstraße. Es gibt Experimente. Wenn Patient und Therapeut meinten, die Sitzung war gut, dann war so das Puls, Atemgeschwindigkeit und galvanische Hautreaktion zeigten, dass sie synchronisiert waren. Und im Journal of Nervous and Mental Disease erschien 2007 eine Studie und da wurde dann die Hautleitfähigkeit bei Patienten und Therapeuten gemessen während der Therapie und da war sozusagen ein Einklang zu erreichen, wenn Patienten und Therapeuten im Einklang waren, wenn da Resonanz zwischen den Gefühlen da war, könnte man sagen. Gut, die Physiologie. Wir kriechen sozusagen in die Haut des anderen und das ist aber auch durch Spiegelneuronen Hirnaktivität belegt. Das kennen Sie wahrscheinlich, Spiegelneuronen wurden in den 90ern entwickelt, im präfrontalen Kortex bei Affen und dann bei Menschen. Und es waren dieselben Spiegelneuronen, die aktiviert werden, wenn Menschen und Affen bestimmte Handlungen ausführen, aber eben auch, wenn sie sehen, wie andere diese Aktionen durchführen. Wenn ich jetzt meine Hand hebe, dann werden dieselben Neuronen auch bei Ihnen aktiviert, die ich jetzt brauche, um meine Hand zu heben. Diese Neuronen spielen eine Rolle in unserer unserer direkten Erfahrung dessen, was ein anderer erfährt. Und das ist vielleicht die neurale Grundlage für die Empathie, für das Einfühlungsvermögen. Aber die Art der Empathie, die durch Spiegelneuronen entsteht, ist aber nicht die klassische Art, dass man sich sozusagen in die Schuhe oder in die Haut des anderen versetzt. Also ohne eine bewusste Anstrengung sind wir wirklich in der Haut des anderen. Vittorio Gallese, einer der Erfinder oder Entdecker der Spiegelneuronen, sind unsere Gehirne so strukturiert, dass wir alle in einer präreflexiven Raumstruktur sind, die uns gemeinsam ist und intersubjektiv. Manche sagen, es ist eine nicht medierte unmediierte Resonanz. Es ist eine direkte Art der Informationsweitergabe, die über ein System verläuft, das bisher noch nicht analysiert worden ist. Und das erinnert mich an den Physiker Abner Shimoni, der witzelte. Und er sagte, da gibt es so ein Phänomen, die Fernwirkung, ja, die spukhafte, die gleichzeitige Weitergabe von Informationen auf subatomarer Ebene, die aber weit voneinander von entfernt sind. Und er sagte, das kann man eigentlich nicht durch irgendwelche Signale erklären, und es kann ja nichts schneller reisen als die Lichtgeschwindigkeit. Er nannte das dann Passion at a Distance, also Passion mit Fernwirkung. Und das habe ich mir angeeignet, um die transformative Wirkung der engen Beziehungen zwischen zwei Einzelnen zu beschreiben, die offensichtlich getrennt sind, aber doch eng miteinander verbunden sind in einem nichtlinearen Raum der unbewussten Attunement, also Gestimmtheit und Resonanz. Das kann ein Patient, ein Therapeut sein, das kann Mutter und Kind sein, das kann ein Liebespaar sein, das können auch Fremde sein. Diese Kraft des Attunement und der Resonanz, das sind ja Phänomene, die mit der grundlegenden gegenseitigen Verbundenheit zu beruhen scheinen. Und das Pair-Lab, das hat Roger schon angesprochen, befasst sich ja damit. Also eine wirklich tiefe Veränderung ist ja ein anomales Phänomen, weil es überhaupt nicht logisch ist und weil es aufgrund der Geschichte des Menschen überhaupt nicht vorhersehbar ist. Und deshalb interessierten mich die Parallelen zwischen dem psychotherapeutischen Prozess und den anderen sogenannten anomalen Phänomenen. Roger sprach ja vom Pair-Lab und den Experimenten und dem Zufallszahlengenerator. Und wo sich dann einer hinsetzt und sagt, ich möchte hohe Zahlen oder nur tiefe Zahlen, ja, da sitzt einer davor und sagt was. Und ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, Roger, aber die Meta-Analyse von 832 Studien von der Auswirkung der menschlichen Absicht auf Zufallsgeneratoren haben festgestellt, dass die gesamte Wahrscheinlichkeit ist eine Quadrillion zu eins ist. Und Brenda Dunn vom Peer Lab hat erklärt, die erfolgreicheren Probanden haben versucht, ihr Bewusstsein mit der Maschine zu verschmelzen. Also die haben sich erstmal was vorgenommen, wie Roger sagte, dass die Maschine entweder höher oder niedriger bewerten sollte. Und dann haben sie aber losgelassen, haben keine bewusste Anstrengung gemacht und sind in einen dritten Raum, Third Space, eingegangen, wo sie mit der Maschine verschmolzen sind. In der Psychotherapie ist dieses intersubjektive Feld ein solcher dritter Raum, Third Space, wo das Bewusstsein von Patient und Therapeut sich miteinander vermischen. Und wie bei den Zufallsgeneratoren hat ein Patient eine bestimmte Intention. Und der Patient kommt hier vielleicht auch aus seiner statistisch vorhersagbaren negativen Verhaltensmustern heraus, aber er kann das ja natürlich normalerweise nicht beeinflussen. müssen. Die besten Ergebnisse scheinen herauszukommen, wenn der Therapeut in diesen Raum eintritt mit dem Patienten und die linearen Vorurteile und Bewertungen fallen lässt und sich dann öffnet allem dem, was sich in diesem intersubjektiven Feld ergibt. Also was ich sehr interessant fand, einige von diesen Zufallsgeneratorenstudien haben festgestellt, dass wenn zwei Leute zusammenarbeiten mit der gleichen mentalen Absicht, das Maschinenergebnis zu beeinflussen, dass die einen größeren Effekt hatten, als wenn einer das alleine versucht. Aber was noch überzeugender war für mich, war, wenn wir jetzt Paare hatten, die eng miteinander verbunden waren emotional, eine Wirkung hatten, die siebenmal größer waren, als die, die von Menschen einzeln erreicht wurden. Man könnte jetzt spekulieren, dass diese Zufallsgeneratoren oder die Studien zu diesem Thema darauf hinweisen, dass es ein Potenzial zum Wandel gibt, was natürlich schwer zu definieren ist, das aber entsteht durch eine emotionale Bindung zwischen Menschen. Insbesondere wenn Menschen besonders stark eingestimmt sind, wie in einer Liebesbeziehung oder wenn wir Patienten und Therapeuten haben, die ganz klar aufeinander eingestimmt sind. Also Attunement, Resonanz und anomale Phänomene scheinen verbunden zu sein, nämlich weil sie aus einer dichten, tiefen Schicht oder einer Quelle der Verbundenheit entstehen, die offenbar über unsere Getrenntheit hinausgehen kann. Definieren kann man das immer noch nicht. Ich habe noch einen Fall für Sie und ich hoffe, dass wir dadurch das Wechselspiel unserer getrennten, verschmolzenen, lokalen und nicht lokalen Selbst darstellen kann. Viele analytischen Autoren weisen immer wieder auf Telepathie und telepathische Träume hin. Und die Theorie ist, dass die Gestimmtheit, Eingestimmtheit, Attunement von zwei Menschen, deren Aufmerksamkeit und Intentionen auf eine bestimmte Herausforderung gerichtet ist, die vielleicht sich dann auf tiefer Ebene irgendwie auswirken. Das kann eine Patienten-Therapeuten-Beziehung sein oder Menschen, die eine tiefe existenzielle Frage zu bearbeiten haben. Und wenn zwei eingeschwungen sind, kann es sein, dass da etwas Anomales, Paranormales passiert. Und hier war die Anomalie doch etwas anderes. Was ich bei John feststellte, als er zuerst Besprechungen kam, war, dass er vor Energie und Vitalität nur so strahlte. Er war außergewöhnlich gesund, er war sozusagen ein Dynamo von Mensch. Er war bisexuell und kriegte irgendwie eine komplizierte Beziehung hin mit Männern und Frauen und alle wussten, was seine Neigungen sind, auch seine Tochter wusste es und der war er sehr nah. Er war Professor an einer berühmten Universität, er war ein eifriger Autor und er war gerade mal 40, hatte schon viele wissenschaftliche Bücher in seinem Feld verfasst. Ich habe in den ersten drei Jahren, in denen ich mit ihm gearbeitet habe, beschrieb er sich als rationalen Materialisten und er war stolz drauf. Seine Weltanschauung war einer der Gründe, warum er diesen fast manischen Lifestyle hatte und warum er übermenschlich produktiv war. Er meinte, wir haben nur einmal eine Chance und er glaubt auch, das Bewusstsein mit dem Tod endet. Also sollte man so viel reinstopfen in dieses Leben, weil es dann ja irgendwann sowieso vorbei wäre. Also es war dann Mitte der 90er und da bekam John die Diagnose HIV-positiv. Und das war die Zeit, wo HIV noch mehr ein Todesurteil war, als es heute ist. Aber er hatte einen super körperlichen Zustand und er und seine Ärzte waren der Meinung, dass mit den zu der Zeit verfügbaren Arzneimitteln es möglich sein würde, dass er den Virus bekämpfen könnte. Aber Johns Energie war nach einem Jahr plötzlich nicht mehr da. Er sagte mir traurig und empört, dass er nicht mehr so schwere Gewichte stemmen konnte im Fitnessstudio und dass er sich manchmal sogar ausruhen musste, wenn er mehrere Stunden gab und dass die Arbeit an seinem neuesten Buch gar nicht mal so gut ging. Außerdem veränderten sich seine Beziehungen und er ließ sich tatsächlich nieder mit der einen Frau, die er sehr liebte. Er hatte immer weniger und weniger Energie und da bekam er doch immer stärkere Ängste angesichts seiner Prognose. Und dann fragte er sich ganz zögerlich, ob das jetzt alles gewesen sein sollte. Und endet das Bewusstsein wirklich mit dem Tod des Körpers? Gut, das war ein Thema, mit dem ich mich schon befasst hatte. Und Ich hatte da aber noch keinen Schluss gefunden. Aber zu der Zeit war das eigentlich keine besonders relevante Frage für mich, denn mein Vater war gerade vor ein paar Monaten gestorben. Ich war meinem Vater sehr nah geworden und für mich wäre es wichtig gewesen, das zu wissen, dass sein Bewusstsein irgendwo bei mir in der Nähe ist. Gut, also John fragte sich, wie er sich selbst davon überzeugen könnte, jetzt wo der Tod sehr nahe war, dass vielleicht nach dem Tod doch noch etwas kommt. Und von daher stellte ich ihm dann auch Fragen und hinterfragte auch meine Überzeugung. Erstmal war ich offener gegenüber diesen Fragen als John. Aber was da bei uns passierte zwischen John und mir, war, dass wir uns gegenseitig beeinflusst haben in dieser Psychotherapie. Denn ich habe dann angefangen, vielleicht mich ein bisschen in seine Richtung zu bewegen und er hat sich auch mich näher zu mir hin bewegt. Und John fragte mich dann irgendwann, was ich denn davon denken würde, was eigentlich nach dem Tod passiert. Und da habe ich einen Augenblick drüber nachgedacht und dann habe ich John gesagt, ich habe ihm gesagt, was ich gerne hören wollte und was ich selbst, wovon ich mich selbst überzeugen wollte. Ich habe gesagt, es gibt eine Energie oder eine Essenz, einer Person, die es nach dem Tod weitergibt. Und dann habe ich diese Analogie verwendet. Sagen wir mal, auf einem fernen Planeten, da gibt es einen Empfänger für elektromagnetische Wellen. Die Bewohner des Patienten, die gucken sich vielleicht gerade I Love Lucy in der Wiederholung an, weil I Love Lucy ja eine besondere Konfiguration hat und von daher senden die das vielleicht ewig. So gibt es vielleicht dann irgendwo eine John-Show, die es vielleicht in ähnlicher Weise auch gibt und dass irgendwelche Menschen dann als Empfänger da sein können, vielleicht die Tochter oder andere. John lachte. Aber in den Wochen danach wurde er immer schwächer und seine Virenzahl nahm nicht ab, obwohl er seine Medikamente weiternahm. Und er kam dann zur Sitzung, setzte sich auf die Couch und nahm dann aus seiner Tasche verschämt ein neues Buch über esoterische Themen, wie Leben nach dem Tod, psychische Phänomene und UFOs hat er auch dabei. Ihm war das so peinlich, er war so verschämt, weil er diese Neugierigkeit über nicht materialistische Dinge hatte. Und er hatte einmal tatsächlich die Rollläden in meinem Büro runtergelassen, als ob wir eine Geheimgesellschaft wären und niemand sollte darüber was wissen. Ein paar Mal kehrte er zu der Idee zurück, die ich vorgeschlagen hatte, dass es eine Energie oder eine Essenz gäbe, die weiter andauerte. In den letzten Monaten, bevor er ins Krankenhaus musste, als er noch zu mir ins Büro kommen konnte, da konzentrierten wir uns in der Therapie auf seine eigene Essenz. Er hatte eine schwierige Kindheit im Übrigen, das war wirklich nicht gut. Und auf seine Anregungen hin haben wir uns überlegt, wie eine I Love John Sitcom aussehen würde und definitiv weniger für kleine Kinder geeignet als Lucy. Wir konnten noch im Krankenhaus ein paar Sitzungen durchführen und dann bekam er das, was damals typisch für AIDS war. Das Virus kam ins Gehirn und dann trat eine schwere Demenz ein. John konnte Familie oder Freunde nicht mehr erkennen und konnte auch mit Worten nicht mehr so klar kämpfen wie vorher. Seine Familie informierte mich über seinen Zustand, weil hin. Und irgendwann, als der Eindruck war, man hatte nicht mehr viel Zeit, da ging ich ins Krankenhaus, ich wollte mich verabschieden. Ich wusste, er würde mich wahrscheinlich nicht mehr erkennen.
Ich bin also ins Krankenhaus gefahren und dann habe ich mich in einen Stuhl neben John gesetzt. Und der war da so ein bisschen zusammengesunken im Stuhl und sein Kopf, der hing so ein bisschen zu einer Seite, also weg von mir sogar. Und ich habe einfach seine Hand ein paar Minuten gehalten und dann plötzlich hat er seinen Kopf zu mir hingedreht und hat mich direkt angeschaut und hat dann in ganz klaren Worten gesagt, Ruth, glauben Sie, dass das, was wir besprochen haben, wahr ist? Und dann, ja, also dann war es wieder anders, aber in dem Moment, da war ich so überrascht und habe ich sofort geantwortet und habe gesagt, absolut. Obwohl ich nicht wirklich sicher war, dass ich das wirklich dachte. Aber wie gesagt, dann ist er wieder zurückgesunken in die Position von eben und hat mich auch nicht mehr erkannt und so. Und ich hatte also eine Annahme getroffen, dass er meinte, dass es wahr ist, dass das Leben nach dem Tode weitergeht. Und zwei Wochen später ist John dann gestorben. Und ich bin dann zur Beerdigung gegangen und an dem Abend, da habe ich in meinem Büro gesessen mit einem meiner Kollegen Und das war jemand, der so eine ähnliche Philosophie hatte wie Don von vorher. Also man lebt sein Leben, man stirbt und das war's. Da kommt nichts mehr. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, und naja, ich war wirklich traurig und habe gesagt, das ist so schwer zu glauben, dass dieser Mann, der so dynamisch war und so voller Leben und Energie, einfach weg sein kann. Wie ist denn das möglich? Und hat mein Kollege gesagt, naja, was denkst du denn, was passiert, wenn wir sterben? Und dann habe ich angefangen zu versuchen, die gleiche Antwort zu geben, die ich auch John gegeben hatte. Mir fiel nichts anderes ein. Ich habe gesagt, ich glaube, da gibt es eine Energie, die Essenz einer Person. Also so habe ich angefangen. Und als ich zu dem Wort Essenz kam, also bevor ich überhaupt zu dem Teil kommen konnte, über die Wiederholungen von I Love Lucy, hörten wir einen lauten Knall aus einem Nebenraum. Und wir sind rübergelaufen, um zu gucken, was denn da passiert war. Und da direkt in der Mitte des Zimmers, der Toilette, und ich beschreibe das mal. Also das ist so ein langgezogenes, langgestrecktes Badezimmer. Und da war so eine Flasche Shampoo, die war da im Regal gestanden, direkt an der Wand. Und als wir reinkamen, sahen wir, wie diese Shampooflasche nicht nur runtergefallen war, sondern auch überhaupt nicht irgendwo in der Nähe lag, dieses Schranks, dieses Regals. Sie war etwa so richtig in der Mitte von diesem Badezimmer. An dieser Toilette. Und da war auch kein Fenster, was auf war, nichts, was irgendwie dazu hätte führen können. Also kein rationaler Grund. Und mein Kollege sagte, das ist das erste Mal in seinem Leben, dass er persönlich etwas angetroffen hatte, wofür er keine logische Erklärung formulieren konnte. Und was mir am meisten auffiel, war, dass John und ich, wir hatten über die Essenz gesprochen, und er war bekannt bei seiner Freundin und bei seinen Familien als der Trickser. Er hat immer also so Streiche gemacht. Das war Teil seiner Essenz. Also das Überleben des Bewusstseins nach dem Tode, das hat da also wirklich einen Wandel erfahren durch diese Reise, die John und ich gemeinsam gemacht haben. Also ich kann nicht sicher sein darüber, was dazu geführt hat, dass die Shampooflasche mitten in den Badezimmerraum flog, ein paar Meter weg vom Regal. Aber ich denke doch, dass es irgendwie aus dem intersubjektiven Feld von John und von mir kam, von unserer Resonanz, die sich entwickelt hatte in den Monaten vor seinem Tod. Und das war sicherlich ein Phänomen, was wir beide geschaffen hatten. Und das war sicherlich Leidenschaft auf Distanz. Und nun ganz kurz zum Abschluss. Ob es direkte Parallelen sind, die gezogen werden kann zwischen menschlichem Wachstum und Transformation und der Quantentheorie und den Quantenerscheinungen, würde ich doch sagen, dass in der Psychotherapie die Komplementaritäten, und zwei davon habe ich beschrieben, also Kontinuität, Diskontinuität des Selbst und die Tatsache, dass wir also aus Zellen entstanden sind, die kommen hier ins Spiel. Und zwar so, dass Patient und Therapeut tatsächlich die Erfahrung ausweiten kann, die Erfahrung der tieferen Ebenen des Bewusstseins, die unserer Existenz zugrunde liegen. Und dabei verändern sie sich und ändern einander. Vielen Dank.